Hey everyone, this is Eric Young, and you're listening to The Catch Club.
Oh my God!
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier im Catch Club. Wir sind alle etwas vollgefressen. Wir wollen uns nicht mehr von der Couch bewegen. Und wir wollen uns nicht mehr von der Couch bewegen. Aber ein, zwei Familienbesuche oder auch mal nichts tun steht an. Und somit willkommen am zweiten Weihnachtstag zum dritten und letzten Weihnachtsspecial hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße, den habt ihr schon gehört, der sich auch nicht bewegen kann, aber Schwarztee hebt ihm an Leben, Sebastian.
Lustigerweise trinke ich tatsächlich im Moment einen Pfefferminztee. trinke ich auch, aber hallo zusammen. Ja, besondere Ausgabe, wurden wir mit überrascht. Ja, gute Wahl, die da getroffen hat. Ich freue mich drauf.
Ja, und dann zur anderen Seite der Mann, der jetzt gerade noch in Köln sitzt, aber wenn man vom Ausstrahlungsdatum ausgeht, ist er dann in tatsächlich 7 Tagen schon wieder bei mir, der Dreef.
Hallo zusammen, guten Tag.
Tag.
Ich habe erst gedacht, du sagst jetzt, du bist dann am Nordpol und outest ihn als den wahren Weihnachtsmann.
Nee. Nee, ich kenne keinen Weihnachtsmann, ich kenne nur das Christkind. Habe ich gelernt, dass bei uns zu Hause jetzt das Christkind kommt, wurde mir heute beigebracht und die letzten Tage vor meiner Frau. Ja, ich habe mir sowas überlegt, weil die uns jetzt seit mittlerweile auch, ach du Scheiße, 7 Jahren zuhören, wissen, dass ich sehr früh angefangen habe, Wrestling zu gucken. 1997, 98 mit 4, 5. Mit meinem Bruder WCW, dann ein bisschen Pause und dann seit 2003 regelmäßig. Und dann kam 2004, 2005 oder regelmäßig 2005, kam eine Liga in mein Leben, die für viele nur Meme ist. Die Rede ist nämlich von LOL TNA. Und ja, also Dieter guckt jetzt quasi seit 20 Jahren TNA. Und da dachte ich mir, im Januar gibt es einen neuen TV-Spot bei AMC. Stimmt. Und dachte ich mir, warum wäre es das nicht mal zu gucken, wie das anfing. Also nicht TNA als solches, weil dafür haben wir keine Zeit, sondern TNA allererste Ausgabe von Impact. Da habe ich den Jungs gesagt, Jungs, wie sieht's denn aus? Wir gucken Impact. Ey, geil, machen wir. Ihr hattet die schon mal vorher alle gesehen, richtig?
Vor Jahren genau. Mal, ja.
Also bei mir war es tatsächlich vor 2 Jahren, also es war jetzt auch nicht so lange her. Übrigens, wo du gerade gesagt hast, die da das erste oder den absoluten Start von TNA haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Ich habe mir tatsächlich die allererste TNA-Show mal angeschaut und ich sag ich mal auch. So, ich bin froh, dass du die nicht gewählt hast. Also
Deswegen bin ich hiermit deutlich zufrieden.
Ne?
Deswegen habe ich die auch nicht gewählt, genau aus dem Grund. Wo der Sebastian die angesprochen hat, da kann der Dieter sich ja nicht nehmen lassen, sie mal kurz zu erzählen. Weil
gerne.
Man muss es ja so anfangen. Wir reden hier von der ersten Impact-TV-Show von TNA vom 4.6.2004. Aber Kenner wissen, TNA gibt es seit 2002. Und da fragt man sich, die Leute, die die Historie nicht kennen, was hat TNA 2 Jahre lang gemacht? Richtig! Jeden Mittwoch einen Pay-Per-View! Aber also, da muss ich auch ehrlich sagen, dass aus heutiger Zeit ist das doch so besoffen, jede Woche einen Pay-Per-View zu veranstalten.
Ich möchte dich mal daran erinnern, dass bevor Thriller Plus ins Leben gerufen wurde, GCW quasi genau das gemacht hat.
Ja, richtig. Richtig, aber mit dem Unterschied.
Ja.
Wir reden hier von $20 oder 20, 5, 10 bis 20 Dollar Euros per Internet.
Ja.
Oder wahrscheinlich für 30, 40 Dollar am Fernseher.
Vor allem eng in der Zeit, wo das alles noch deutlich komplizierter war, ne?
Genau.
Ja, also dann, das ist ja 22 Jahre her, ne? Oder dann 23 Jahre her sogar die Weeklies, da war das nicht mit Internet so frei zu, also so easy dann halt mal, ne? Ja, ich bestelle die Show mal irgendwie auf Thriller, kauf die mal irgendwie. War dann
in, ja, noch war das alles noch, da war das alles noch mit Pay-Per-View, wie viele das halt von Premiere und Co. kennen, ne?
Ja, ich kenne Leute, die haben sich die TNA-Pay-Per-Views sich wirklich per Tape-Trading noch organisiert.
Kenn ich auch, Leute. Deutschland.
Ja, krass.
Ja.
Und, ja.
Die da auch, die heute sagen, was habe ich da in Geld verbrannt? Grüße geht zum Beispiel raus. Ich glaube, Drew, du kennst dann auch meinen Freund Dirk, der auch mal bei der WXW ist.
Ja.
Ist ein großer TNA-Fan, der tatsächlich auch damals schon, als es das in Deutschland noch schwierig zu bekommen gab, TNA geguckt hat, und der hat gesagt, da habe ich mir die immer von irgendwelchen dubiosen Leuten aus dem Internet besorgen lassen, hab da teilweise irgendwie für eine Show 50 Euro oder so für ausgegeben. Das ist schon absurd, wenn du da heute drüber nachdenkst.
Du, TNA, also ich und TNA, wie gesagt, seit 20 Jahren, ich war auch 2009 bei der TNA-Show in Berlin, in Dortmund, mit einer fantastischen Card von 900 Leuten in der Westfalenhalle. Und das war auch fantastisch.
Man muss natürlich auch sagen, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen LOL TNA, aber das zeigt halt auch, TNA war halt die einzige Liga, die das gemacht hat, außer WWF und WCW, ne? Die dann auch mal in Deutschland solche Shows gemacht haben, also von den größeren, da sieht man halt schon, bei allem, was wir uns immer über sie lustig machen, sie haben schon eine Relevanz in der Wrestling-Geschichte.
Soll ich euch mal meine Card vorlesen bei der Show, bei der ich war in Dortmund?
Hau raus.
Es war die TNA First Impact Tour 2009 vom 29.09.2009. Jetzt kommt der Witz, 29.09.2009. Moment. 1, 2, 3. 4 Tage später habe ich meine erste WXW-Show gesehen.
Da habe ich auch einen lustigen Funfact gleich zu.
Und das war die TNA-Show, war meine erste Live-Wrestling-Show tatsächlich.
Ja, krass.
Stark.
Aber dein Funfact bitte, Drew.
Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Also ich war nie auf einer. Auf einer TNA-Live-Tour, ich sollte es aber. Genau, und das war quasi der Grund, weil die Show wurde abgesagt. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste sein. Doch, klar, weiß ich, wann das war. 2012 war das, natürlich. Und die Tour wurde halt komplett gecancelt aus, ich weiß gar nicht mehr, was für Gründe das hatte.
Produktionstechnisch, ich denke mal, zu wenig Tickets verkauft.
Wahrscheinlich irgendwie sowas, ne? Die sollte, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in Oberhausen oder in Düsseldorf gewesen sein sollte.
In Essen, in der Grugerhalle.
Oder in Essen sogar. Und das war halt der Grund, weil Dieter und ich, da erkennen wir uns ja auch, waren ja auf dem gleichen Wrestling-Forum, übrigens auch einem TNA-Wrestling-Forum war das. Oder wo es hauptsächlich um TNA ging. Und,
TNA for life, baby.
Genau. Und bin dann quasi dadurch das erste Mal zur WXW gekommen, weil der gute Dieter dann gesagt hat, yo, dann lass mal zur WXW gehen. Weil die WXW dann quasi auch so gesagt hat, so ja, also die Show war halt am gleichen Tag. Und die WXW-Show, die ist sogar extra früher gestartet an dem Tag, damit halt alle noch irgendwie Zeit hatten, zur TNA-Show zu fahren.
Ja, ich habe halt bei Timeline erwähnt, ne? Ich kann mich erinnern.
Ja, ich glaube schon. Und ja, das war meine erste WXW-Show, wo quasi absolut Andy und Bad Bones quasi die Storyline hatten. Ruhe und Frieden an beide natürlich. Die Storyline hat, dass sie von der WXW quasi, ja, nicht gefeuert wurden, aber
suspendiert.
Sie waren so suspendiert, sie waren so ein bisschen die Heels, die hier irgendwie nur Randale gemacht haben. Und dann standen sie halt da mit uns in der vor der Steffi da beim Eingang und haben und mit uns gewartet.
Auf der Treppe.
Genau, auf der Treppe, bis wir wieder reinkommen. Also schöne Erinnerung. Das ist auch quasi alles dank TNA mehr. Und also wer weiß, ob wir dann nicht später trotzdem mal zur WXW gekommen wären, aber das war dann die Entstehung dahinter. Also dank TNA dafür, ne?
Und der Witz
ist schon lustig, wenn man auch überlegt, dass das dann einfach so bei mehreren TNA als Ursprung war, weil zum Beispiel, wenn wir überlegen, beim Cagecast, liebe Grüße an der Stelle, die erste Ausgabe war ja auch eine Preview zu TNA.
Der Witz war auch, wir standen dann auf dieser Treppe bei der Steffi. Absolut Andy holt sein portables Radio raus.
Stimmt, ja.
Mit natürlich. Der Aussage, Servus Bub, geh zur Seite ab, der Andy möchte Bundesliga-Konferenz hören.
Ich erinnere mich, ja.
Die Türen gehen auf, dann siehst du nur jemanden rumlaufen. Die haben Hausverbot. Und daraufhin hat Marcel Manka einen Superkick von Andy gefressen und
natürlich.
Die beiden sind in die Halle rein.
Ja, good old times, ey, wirklich, das ist eine tolle Erinnerung, wirklich. Also ja, ist dann irgendwie auch indirekt auf TNA zurückzuführen, wild.
Und wie gesagt, meine TNA-Show war, im Opener gab es Bad Bones, besiegt Carsten Kretschmer. Jay Lethal besiegt Abdul Bashir.
Abdul Bashir ist Sean Daivari, ne?
Ja, genau. Awesome Kong besiegt Taylor White und Velvet Sky. Rhino besiegt Hernandez. Die Beer Money Incorporated besiegt die British Invasion, Brutus Magnus und Doug Williams. Und alle Kenner wissen, wer Brutus Magnus ist, nämlich
jawohl.
Nick Aldis.
Fantastisch. Ja. Samoa Joe besiegt Superside und verteidigt den TNA X Division Title.
Suicide war zu der Zeit Kazarian, oder?
Richtig.
Ja.
Ich hätte auch lieber den Curryman gesehen.
ja.
Und der Main Event, Leute. No Disqualification, Six-Man Tag Team Match. Abyss und Team 3D besiegen die Main Event Mafia, Booker T, Kurt Angle und Scott Steiner.
Main Event Mafia, absolute Legende. Wer was anderes sagt, hat Wrestling nie geliebt. So, fertig.
So. Und auf jeden Fall, das war meine TNA-Show, meine erste. Also, die ich live gesehen habe, also vor Ort. Und dann kommen wir zur allerersten TNA-Show, bevor wir zur ersten Impact-Show kommen. Und wie gesagt, jede Woche Pay-Per-View, Leute. Und man muss sagen, ganz wichtig, TNA lief am Anfang unter dem Banner der NWA.
Genau.
Und wir hatten bei dieser Show die Flying Elvises, Jimmy Yang, George Estrada und Sonny Siaki besiegen AJ Styles, Jerry Lynn und Loki.
Das war by far das beste Match. By far.
Ja, das
war das einzige Gute an der Show eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Dann gab's ein
Match. Das ist auch ein Match, wo man lange noch drüber geredet hat, danach, also Jahre danach noch so ein bisschen drüber geredet hat.
Da gab's ein Midget-Match. Theo besiegt Hollywood.
Boah, daran kann ich mich. Ja, das war furchtbar.
Dann gibt's die Johnson, Richard Johnson, oder Mike Shane und Rod Johnson, Todd Shane. Besiegen James Storm und Psychosis.
Wild.
Dann gab es die Dubs. Bo Dub, also Otto Schwanz. Er heißt wirklich so.
Ich weiß.
Und Stan Dump, Trevor Murdoch.
Natürlich.
Trafen auf Christian York und Joey Matthews. Und dann gab es ein Gauntlet-Match mit Kent Hamrock, Malice, Brian Christopher, Bruce, Buff Bagwell, Chris Harris, Del Rios, wer ist denn Del Rios? Spellbinder, kenne ich gar nicht.
Devin Storm.
Devin Storm.
Also Crowbar.
Ja. Gran Apollo. Der Apollo. Jeff Jarrett. Justice. Key Crush. Conan. Lash LaRue. Norman Smiley. Rick Steiner. Scott Hall. Slash.
Von Guns N' Roses?
Nee, leider nicht. Ich glaub, das war. Wer war denn nochmal Slash? Ach ja, Wolfie D, doch der Name sagt mir was.
Ja, der Name sagt mir auch was.
Corino und The Vampire Warrior Gangrel.
Natürlich.
Am Ende blieben Ken Shamrock und Mellis übrig, die dann in einem Singles-Match den ersten TNA NWA World Heavyweight Champion ausgekämpft haben. Beziehungsweise es war so, der Titel wurde vor der Show.
Ja, der war vakant, glaube ich.
Wurde vakantiert, weil Dan Severin der Champion war und wurde dann vakantiert, weil er nicht da war. Und so wurde Ken Shamrock der erste NWA TNA Champion.
Also nur mal so, ne? Ich habe der Show 3 Punkte gegeben. Ich finde auch die 4,94 ist noch viel zu hoch. Also außer dem Opener war da alles Grütze.
Komplett.
Also wirklich furchtbar.
Und wisst ihr ungefähr, wie viele Weekly Pay-Per-Views es gab?
Das muss ja dann, wenn Impact 2-4 gestartet hat, dann müsste das ja zwei, ja, würde ich jetzt auch sagen.
80?
Ja, boah, warte mal. Ui, Sekunde. Warte. Ich hatte tatsächlich, dann habe ich mich verguckt. Das ging noch eine ganze Zeit. Okay, da war es dann vorbei. 114.
Noch mehr, als ich gesagt habe.
Also, man muss auch überlegen, wir hatten ab Juni hatten wir jede Woche Impact.
Und dann ging das noch weiter, du hast recht, Dieter, ich sehe es ja auch.
Und das ging bis September noch weiter.
Also lief das parallel sogar.
Genau, ja.
Ach, krass.
Wusste ich auch nicht.
Und, genau, das lief weiter und, ja, genau, das lief weiter auf jeden Fall. Und dann, kommen wir aber zu unserem ersten. Zu der ersten Impact-Ausgabe, die startete mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, dem Team International, Hector Garza, Sonjay Dutt und Amazing Red trafen auf Team Canada. Bobby Root, Eric Young und Petey Williams. Und der Grund für Team International war, wir hatten zu der Zeit, ich hab's geliebt, es gab den sogenannten World X Cup. Und da wurden halt die Leute, also ne, aus der X-Division hat man quasi einen World Cup gemacht. Und das endete dann immer in einem Ultimate X-Match. Da hat's dann immer Team USA, Team Mexiko mal oder auch Team International und Team Kanada.
Man muss ja auch dazu sagen, also TNA, die hatten ja schon relativ früh auch internationale Kooperationen mit AAA, mit New Japan. Also Hiroshi Tanahashi, der war sehr jung in seiner Karriere, war der schon bei TNA oder Nakamura oder sowas, hat oder viele Leute.
Frag mal Okada.
Ja, gut. Ja,
man kann ja fast sagen, dass TNA da auch teilweise ein Stück weit
vor seiner Zeit war.
Ja, und auch die Lücken übernommen hat, die WCW gelassen hat. Ja, weil total. WCW hatte ja auch diese Fokussierung auf internationale Cruiserweights, auch WCW hatte die Partnerschaften mit AAA, mit New Japan und so weiter. Und ja, da ist man da so ein bisschen reingesprungen und hat dann, wie Dieter ja auch schon richtig sagt, auch für manche Sachen auch so ein Stück weit den Weg bereitet, weil man natürlich aber nicht unbedingt nur die alten Talente aus WCW-Zeiten hatte, sondern dann, das haben wir hier in dem Opener schon gesehen, ich meine, als sie da gesagt haben, am Kommentar, bei Amazing Red, ja, Amazing Red, der ist 21 Jahre alt. Da habe ich schon gedacht, ja. Krass. Also, ja. Wenn du denkst, heute ist Amazing Red 43, Das waren halt Leute, die da gerade in dem Bereich waren, wo sie wirklich sich einen Namen gemacht haben. Auch ein Sonjay Dutt oder auch ein P.T. Williams natürlich, der ja dann später auch mit dem Canadian Destroyer sogar seinen eigenen Move erfunden hat, der, ja, ne, ein bisschen überspitzt könnte man sagen, und Canadian Destroyer hat PWG die gegeben, also.
Ja, ich meine, die X-Division war ja auch im Prinzip irgendwie ein bisschen der Nachfolger von den WCW Cruiserweights, auch wenn es immer hieß, genau, it's not about weight limits, it's about no limits, war es ja, ja, gerade auch zu Anfang schon ein bisschen sehr High-Flyer-lastig. Aber das hat dann irgendwie auch gezeigt, das erste Match, so wenn man so die Ansetzung allein so sieht, dass die X-Division dann schon immer irgendwie in Fokus halt irgendwie war. Klar, da waren jetzt nicht nur X-Division-Leute dabei, aber es war von Anfang an irgendwie so ein Ding. Das war ja auch ein bisschen das, was bei TNA so herausgestochen hat, diese X-Division. Das gab es ja vorher halt nie nirgendwo.
Nee, also vor allem so TNA und dann auch die Indies in den frühen 2000ern, die waren ja auch maßgeblich für dieses neue High-Flying, vor allem, ich würde es auch stumpf auch einfach Indie-Wrestling nennen, so dieses High-Flying.
Im Grunde gibt es die Art von Indie-Wrestling immer noch.
Hm?
Im Grunde gibt es die Art von Indie-Wrestling teilweise immer noch.
Eben.
Und es ist auch teilweise das, was Dieter ja auch damit sagte, im Endeffekt, es ist ja auch teilweise zum Mainstream Wrestling geworden, gerade auch durch AEW dann nochmal.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja. Was ich mir aufgeschrieben hatte, also das Match war halt solide. Als erstes kam halt Team Canada rein mit, man muss überlegen, wir hatten da einen Bobby Roode, der zu dem Zeitpunkt vor 21 Jahren, er war 27. Ein Eric Young war zu dem Zeitpunkt 25. Und ein P.T. Williams war zu dem Zeitpunkt 19.
Boah, krass.
Ja, 19. Oder habe ich mich verrechnet? Warte mal.
Ist der nicht 44 oder so? Müsste er nicht so, ja, 43 oder so gewesen sein?
Der ist 44.
Ja.
Ja, 23 war er dann. Sorry. Ja,
okay. Ist er trotzdem noch sehr jung.
Ja, auf jeden Fall.
Und, genau. Und Scott DeMoore als Manager, der war da auch nur Anfang, Mitte 30.
Ich glaube, die Jüngsten müssten doch fast Amazing Red und Sonjay Dutt gewesen sein, oder?
Ja, Amazing Red war da, wie gesagt, Amazing Red war zu dem Zeitpunkt 22.
Und Sonjay Dutt, glaube ich, auch, oder?
Sonjay Dutt auch.
Ja.
Also der Älteste müsste dann ja sogar Hector Garza gewesen sein, der dann schon, warte mal, der ist vor 12 Jahren ist er gestorben mit
43. Hector Garza mit 43 so, vor, zu dem Zeitpunkt.
Das ist, der müsste 32 gewesen sein, ne?
Nee, das war, nee, war ja 2004, 34.
34,
stimmt.
Nee, 35, Entschuldigung.
Ja.
Ja, also war dann schon, also ist ja immer noch nicht alt, aber war dann schon dann deutlich der Älteste in diesem Match.
Ja. Genau. Und was ich mir aufgeschrieben hatte, war, die haben direkt gesagt, ey, also am Kommentar von Rest, Ruhe in Frieden und Mike Tenay, ich hab die beiden geliebt.
Ich fand die auch super.
Die haben sie aber einfach perfekt ergänzt. Also ich glaube auch tatsächlich, der Punkt ist einfach, ich glaube, hättest du zwei Don Wests gehabt, dann hättest du wahrscheinlich einen epileptischen Anfall bekommen. Und hättest du zwei Mike Tenays gehabt, wärst du eingepennt.
Genau.
Ja, das hat sich halt perfekt ergänzt.
Ja, absolut, finde ich auch. Also Mike Tenay, der kommt ja auch aus dem Wrestling schon vorher. Also der war ja, war ja bei WCW, war der ja auch schon Kommentator. Ich weiß gar nicht, ob Don West auch aus dem Wrestling kommt, weil der macht für mich eher so ein bisschen den Eindruck wie so ein Sportmoderator oder sowas. Der hat ja auch, glaube ich, mal so einen Shopping-Kanal oder sowas.
Ich meine, Don West kommt von so QVC-Verschnitten und von so Infomercials und so kommt er, glaube ich.
Ja, das kann sein. Das merkst du auch bei ihm, ne? Aber wie du schon sagst, die haben sich halt dadurch einfach super ergänzt und das war einfach irgendwie, das sind für mich halt auch die Stimmen von TNA, auch wenn sie beide nicht mehr bei TNA sind, aus verschiedenen Gründen natürlich, weil Don West ist ja vor ein paar Jahren leider verstorben. Rest in Peace, Mike Tenay ist ja, glaube ich, Producer bei der WWE jetzt.
Mike Tenay, weiß ich gar nicht, was Mike Tenay tut.
Ist der nicht, ich meine, der ist bei NXT-Producer. Produziert er nicht sogar die AAA-Shows mit?
Du, unter dem WWE-Band? Du verwechselst ihn, mein Freund.
Ich wollte gerade sagen.
Du verwechselst ihn mit, wie heißt er? Jeremy Borish.
Borish, hey, genau.
Du hast, aber ich meine, Mike, nee, dann ist er nicht bei TNA.
Aber der für AAA, die dann hast du recht, der für AAA verantwortlich ist tatsächlich Jeremy Borish.
Ja, das
stimmt. Unter anderem, zu dem anderen, der dafür verantwortlich ist, kommen wir gleich noch zu.
Ist Petey Williams nicht auch bei der WWE irgendwie als Road Agent oder so?
Ja, als Road Agent, richtig. Da komme ich gleich noch zu.
Okay. Dann mach erstmal weiter, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, die beiden waren Kommentar. Und dann war es nämlich so, das Ganze lief ja auf Fox Sports. Auch krass. Und die haben gesagt, normale Matches 10 Minuten, Title-Matches 30 Minuten und oben hat es nur Einblendung wie beim Sport. Wer gegeneinander antrat und die Matchdauer.
Das fand ich super.
Fand ich super geil. Und mega geil, unten im Screen lief ein Newsband durch. Als permanent eingeblendete Bauchbinde. Das stand dann on Wednesday, on Pay-Per-View. Jeff Jarrett retains the title.
Da haben sie quasi auch im Laufe der Episode dann die Live-Ergebnisse quasi, die dann vorher am Abend passiert sind, auch noch mit halt reingepackt. Fand ich super. Ich fand das auch cool, weil, ganz kurz, weil das hast du so im Wrestling halt, also jetzt auch im modernen Wrestling hast du das so gar nicht halt, ne? Das war dann wieder mehr wie so eine Sportübertragung und sowas halt. Das fand ich schon ganz cool gemacht, ey.
Ja, nee, war richtig gut. Ja, und das Match, du, das war ein gutes Hin und Her. Das war, wie gesagt, ein gutes Hin und Her. Die haben alles gegeben. Das ging. Falsches Ergebnis auf. Entschuldigung. Die haben, wie gesagt, hin und her, die haben sich gut abgewechselt, das hat echt Spaß gemacht. Und am Ende hat dann Hector Garza den Sieg für die Faces geholt. Wie fandet ihr es denn?
Ich kann mal gerne weitermachen. Ich fand es auch ganz cool, also ne, so ein schönes, stimmiges, die meisten Leute, die mich ja kennen, wissen, dass ich ja überhaupt kein TV-Wrestling mag. Also außer AEW halten, aber ich bin nicht so der große Fan von Wrestling im TV eigentlich. Ich fand das echt gut. Das war auch so ein bisschen ja das, was die X-Division halt ausmacht, ne? So ein bisschen, auch wenn es jetzt kein reines X-Division-Match war, ne? Also Bobby Roode ist ja jetzt kein X-Division-Wrestler und sowas halt, ne? Aber ich fand das nett und flott. Das war ganz cool auch nochmal. Wild hier halt von so Leuten die Anfänge zu sehen, ne? Ich meine, so ein Bobby Roode, ja gut, aktiv ist er glaube ich nicht mehr, der ist bei der WWE glaube ich auch Producer, also ein Eric Young ist noch aktiv, ein Amazing Red ist noch aktiv, ne, die dann nochmal so in jungen Jahren zu sehen, auch nochmal zu sehen, ne, warum die dann so, also warum Amazing Red so quasi die Legende ist, die er ist halt, ne, so ist hier halt, bei Team Canada bin ich direkt ausgemacht, da war ich früher großer Fan von, die fand ich super damals. Das war echt ein cooles Team. Von daher für 6 Minuten, ne? Hier hat die Rey Mysterio-Matchzeit von 6 Minuten 19. Ich kann mich da nicht beschweren. Gerade als Opener fand ich das echt super gewählt.
Also fand ich auch gut. Was sagst du denn, Sebastian?
Jetzt kommt meine etwas kontroverse Meinung, weil für mich war das jetzt sogar das Match of the Night.
Kann ich nachvollziehen, ja?
Ich muss nämlich ehrlicherweise sagen, das werde ich gleich beim Main Event nochmal sagen. Ich fand das hier ein bisschen stimmiger, weil der Main Event, also das hier wirkte halt wie ein Opener, der genau das gemacht hat, was er machen sollte. Und das Main Event wirkte wie, scheiße, wir wollten eigentlich ein Match von 10, 12 Minuten haben, haben aber noch 6 Minuten und müssen jetzt alles hintereinander wegknallen. Und das, deswegen war das hier für mich ein bisschen stimmiger. War ein anständiges TV-Match. Und ich glaube auch einfach, dass ich hier vielleicht ein bisschen mehr Beziehung zu habe, weil du hast natürlich im Main Event gleich nochmal einen AJ Styles, der dann ein sehr wichtiger Wrestler war, aber bei so Leuten wie Elix Skipper oder Michael Shane oder sowas, habe ich jetzt nicht so die Beziehung zu, während hier fast nur Leute sind, die ich dann später selber irgendwie im Indie-Wrestling kannte. Oder auch in der Zeit, wo ich dann TNA geguckt habe. Und du hast ja gerade Eric Young schon angesprochen, Drew, der ist ja jetzt auch wieder bei, schon seit längerem wieder unter Vertrag bei TNA.
Auch bei der WXW.
Genau, auch bei der WXW. Und deswegen fand ich das jetzt tatsächlich sogar am besten.
Ja, also das, was du gesagt hast, dass es ein guter Opener war, da dem würde ich auch zustimmen. Das fand ich nämlich auch. Das hat direkt auch so ein bisschen gezeigt, für was TNA so in der Zeit halt stand. Irgendwie auch so ein bisschen das WCW-Cruiserweight-Prinzip. Am Anfang der Card, weil irgendwie die guten Wrestler, sag ich mal, wobei es hier sogar später war, also hier war krasser Fokus auf die X-Division, ne, und der Main-Event gehört, also nicht der Main-Event von der Card her, sondern das Main-Event-Picture gehörte dann irgendwie so den älteren Stars, so den Leuten rund um Jeff Jarrett, so den Oldschool oder heutigen Oldschool-Leuten damals, na gut, und Dusty Rhodes war damals schon Oldschool, aber ne, du wisst, wie ich es meine, so das fand ich auch super.
Jeff Jarrett war damals schon älter, ne? Ja. Aber wenn du dann einfach denkst, dass der dann trotzdem nochmal sogar aktuelle Runs bei AEW und so hatte, das ist schon wirklich absurd, wenn du da drüber nachdenkst. Der ist retired. Ja, inzwischen ja, das stimmt. Aber wenn du mal überlegst, der ist jetzt retired seit ein paar Monaten, glaube ich, ne? Was ist der Cage-Match? Der hatte das letzte Match sogar erst im November.
November letztes Jahr, genau.
Ne, dieses Jahr, 2025.
Nee. Ja, ich rede von AW, genau. Bei AW ist er nämlich...
Ach, bei AW meinst du? Ich habe jetzt gerade, du meinst generell. Ja, bei AW war letztes...
Anfang des Jahres. Januar.
Genau. Und dann hat er noch ein paar Matches woanders gehabt, ne? Aber das ist ja wirklich... Er war ja wirklich in den letzten Jahren bei AW teilweise sogar noch in einer gewissen Art und Weise relevant, ne?
Ja, ja.
Wenn du darüber nachdenkst, ist das schon krass.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, mehr habe ich zu dem Six-Man nicht.
Ja, gut. So, was machen die Leute heute? Sanjay Dutt ist Road Agent Manager bei AW.
Stimmt, ja.
Amazing Red ist immer noch aktiv und ist Promoter von der fantastischen Liga House of Glory. Nein.
Macht so tolle Booking-Entscheidungen, wie Charles Mason zum Tempier zu machen. Oh Gott.
Und hat Andrade hergeholt am Wochenende.
Ja, stimmt.
Der dann Charles Mason abgefertigt hat. Fantastisch.
Vom Regen in die Traufe, ne?
Ja.
Hector Garza ist 2013 an Lungenkrebs verstorben.
Ist aber auch noch relevant, weil sein Sohn ist ja in der WWE. Wie heißt denn der? Ich weiß nicht, wie der bei der WWE heißt.
Santos Escobar meinst du?
Nee, nicht Santos Escobar. Wie heißt denn der? Der ist auch bei der LWO. Meinst du, ich komme jetzt auf den Namen?
Meinst du Berto?
Umberto Calvillo.
Nee, das Umberto ist aber auch Calvillo. Sein Neffe, glaube ich, ne?
Das ist dein Neffe und sein Sohn ist, das ist der Tag-Team-Partner von Umberto, aber wie heißt denn der nochmal bei der WWE?
Joaquin Wilde und warte mal, sag ich dir, LWO, Cruz del Toro?
Ja, der müsste es sein.
Meinst du Angel Garza?
Ja, genau, dankeschön, ja, genau, der ist es, ja.
Ja.
Angel Garza, genau, der war auch bei NXT länger Zeit, genau, das ist ja sein Sohn. Genau,
war Umberto Calvillo. Auch bei TNA als Garza Junior, oder?
Ja, ich glaube, da müsste der aber auch sehr, sehr jung gewesen sein, aber ja.
Meine mich, oder war der woanders, verwechsel ich das gerade?
Doch, der war bei, ich bin mir ziemlich sicher auch, dass er bei,
bei das glaube ich auch schon wieder ein bisschen, also ich finde es auch jetzt bei Cagematch tatsächlich nicht. Oder war das der Neffe, der auch bei TNA war?
Irgendjemand von den Gazas, also die Gazas, die waren auf jeden Fall.
Der Gazas, ja.
No. Ja. Leider nicht Gazos.
Uludag.
Ja, genau. Robert Root war dann in den Ende 2000, Anfang 2010ern mit Beer Money Incorporated sehr erfolgreich bei TNA. Hatte dann 2011, 2012 einen fantastischen Singles-Run. Ging zu NXT, wurde glorious.
Ja. Fühlt sich auch schon wieder eine Ewigkeit her.
Hat sich dann am Nacken verletzt und ist jetzt Agent bei der WWE. Eric Young ist immer noch, beziehungsweise wieder bei der TNA war. 4 Jahre habe ich vorhin gesehen bei WWE.
Sanity mit unserem guten Axel.
Genau. Ja, Scott D'Amour war TNA-Präsident, hat jetzt eine eigene Liga, die keinen juckt, Maple Leaf Pro Wrestling.
Und hast du davon eigentlich mal was gesehen, Sebastian?
Nee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir manche Cards also erstmal hat mich das ja schon angekotzt, dass das so Pay-Per-Views waren, die du kaufen musstest.
Ja, stimmt.
Und dass ich irgendwo einfach mit drin war. Und dann habe ich mir so Cards von denen angeguckt und da muss man einfach sagen, die hatten teilweise ganz gute Matches. Und dann war aber auch auf der Card plötzlich so Bully Ray gegen Raj Desi.
Genau das. Also ich fand die erste Card, die Debütcard, die war noch relativ gut.
Ja.
Ich glaube, das war nämlich nicht die mit Bully Ray gegen Desi. Das kam nämlich, glaube ich, erst danach. Und danach irgendwie ist es sehr krass abgefallen in der Qualität, finde ich auch.
Ich glaube, das war nicht sogar Raj Desi, wo ich noch gedacht habe, wie kann das? Raj Desi gegen Bully Ray war doch auf der gleichen Card wie Takeshita gegen Bayley, oder?
Ja, genau.
Genau, das war der Main Event davon. Und da habe ich mir schon gedacht, what the fuck, wie können solche Sachen auf einer Card sein?
Ja.
Und das war die erste Show.
Dann war es sogar noch die erste Show. Ja, dann war es vielleicht doch nicht so gut. Ich habe übrigens parallel mal gerade geguckt, ganz kurz, hier Garza Jr., der war 2017 bei TNA.
Okay, dann hatte ich das doch richtig im Kopf. Weil damals habe ich nämlich auch TNA geguckt, deswegen.
Das war die Zeit, wo TNA Global Force Wrestling war.
Stimmt.
Global Force und dann waren sie TNA, dann waren sie Global Force, dann waren sie Impact. Das war alles in einem Jahr.
Genau.
Boah, das war auch das Jahr, wo Alberto Del Rio da aufgetaucht ist mit dem scheiß WWE. Die haben mich immer nur unten gehalten. Oh Gott, ich erinnere mich ja.
Yes.
Dieter, mach mal lieber weiter.
Ja, ich mach mal lieber weiter.
Besser ist das.
Wie gesagt, und dann zuletzt Pete Williams. Er hatte sein letztes Match 2021 gegen Nick Wayne und ist auch Road Agent bei WWE. Dann kommen wir zum zweiten Match. Abyss in Begleitung von Goldilocks, die aber nur im Backstage war, besiegt Sharkboy nach 1:19. Naja, es war ein Squash. Sharkboy, absolute Legende.
Absolut.
Abyss, fantastisch. Er wurde nur scheiße eingesetzt. Aber Sharkboy wurde dann von Popeye getröstet. Immerhin. Ja. Mehr muss man zu dem Match auch nicht sagen.
Nee.
Ja, Sharkboy wrestelt ab und zu noch, ist aber vor allem Referee. Vor allem wisst ihr, wo Sharkboy seine Referee-Karriere gestartet hat?
Hau raus.
Bei Mitte Süd, Leute.
Stimmt.
Ja gut, das passt da vor dem Alter. Der hat ja auch zu so einer Zeit angefangen. Der müsste ja auch irgendwann in den 2000ern angefangen haben. 97 sogar.
Moment, das muss ich jetzt mal eben nachgucken. Der war, glaube ich, bei den allerersten Mid-South-Shows war der dabei.
Sag ich ja, Mitte Süd.
Ja, also stimmt, der hatte unter anderem sogar mal ein Alter wie Mid-South Heavyweight Title Match gegen Bullpain. Ach du Scheiße.
Geil.
Der weiß halt auch Bescheid. Ne? Aber Sharkboy fand ich immer cool. Den mochte ich immer sehr
gerne. Alles bei Sharkboy, wenn du überlegst, er war ein Hai und er hat als Hai Steve Austin parodiert.
Ja. Er war quasi ein Cosplayer, bevor es das Wort gab.
Ja.
Das stimmt. Und auch mal mit Sharkboy 24/7 irgendwas oder so, gib mir Shelly, ja, war schon großartig, also mochte ich sehr. Wer erinnert sich noch an den Fishmarket Street Fight von Sharkboy und dem Curryman gegen Team 3D? Absolut legendär.
Du?
Ja.
Nächstes Jahr Karneval, ich Sharkboy, du Curryman.
Let's go! Geil.
Und, was machen sie heute genau? Sharkboy, hab ich gesagt, Abyss? Ja, der hatte eine sehr bewegte Karriere bei TNA, hatte noch Hogan's Hall of Fame Ring am Finger, hat dann Janice kennengelernt, wir kennen auch Janice.
Ja!
Drew, 10-10-10-10.
10-10-10-10, ja, dieses Jahr 10 Jahre her, wild.
Nee, 15.
15, ja, stimmt, ja, natürlich 10-10, ja, klar.
Und er ist jetzt Road Agent bei der WWE und verantwortlich für AAA.
Richtig.
Schon wild. Also ich meine, gut, man muss natürlich auch sagen, das ist natürlich 21 Jahre jetzt her, das Ganze, aber schon verrückt auf jeden Fall.
Ja, dann ging es weiter mit einem NWA World Tag Team Title Match. Die Champions Kid Cash und Dallas. ihr wisst ja, wer Dallas ist. Ich habe es mir für Marcel aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass er bei der Aufnahme dabei ist, weil ich glaube, er hat es nicht gewusst. Ja, America Most Wanted habe ich geliebt. Ja,
mega. Ich habe die auch super geliebt. James Storm, Chris Harris, geil, Alter.
Du sagst Chris Harris, ich sag eins, du Rev. Future Hall of Famer Brent Walk.
Hey, ja! Absolut.
Der arme, ey.
Ja, aber die waren auch schon gescheit. Also, die waren schon wirklich richtig gut. Ne? Also, von der Anfangszeit war
Brent wahrscheinlich Walk, das Brent Walker war der Name in diesem gescheiterten WWE-Run, ne?
Ja, genau, bei ECW, wo er irgendwie drei Matches hatte oder so.
Und wo er sich dann schon als Future Hall of Famer angekündigt hat.
Natürlich.
Und AEW habe ich geliebt, genau.
Ich auch, super.
Die waren super. Dieses Jahr übrigens, diesen Monat, 21 Jahre her, AEW gegen Triple X im Cage.
Wahrscheinlich mit der größte Spot in der TNA-Geschichte.
Tatsächlich. Und das Ding, ich hatte auch Dallas und Kid Cash als Team ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt.
Ich auch.
Ich auch.
Der Loop zwischen AEW und den Naturals kam dann einen Monat später. Die Naturals waren auch super.
Die fand ich auch cool, ja.
Auf jeden Fall hatten wir dann ein Hin und Her in dem Match. Ja, es gab auch den Blackout von Dallas, den Lance Archer heute immer noch benutzt.
Ja, das stimmt.
Fantastisch. Und AEW haben das Ding per Roll-Up gewonnen. Der ganze Kram ging genau 10 Minuten. Chris Harris hat den Roll-Up geholt und AEW wurden in diesen 2 Jahren TNA schon das 4. Mal Tag Team Champions.
Ja.
Wild.
Und habt ihr dazu noch was zu sagen?
Ich würde halt sagen, war ein solides Match. War nicht so gut wie der Opener und auch nicht so gut wie das Main Event, was dann noch kommen sollte. Für ein TV-Match aber trotzdem völlig in Ordnung. Ich fand es auch ganz cool, dass man den hier auch einen Titelwechsel gebracht hat bei so einer ersten Show. War ja auch ein beliebtes Team, war ja auch ein Feel-Good-Moment. Deswegen, das ging schon so ganz gut klar, fand ich.
Ja, würde ich mich auch zustimmen, fand ich auch in Ordnung halt. Ne? Habe ich mich gefreut, nochmal America's Most Wanted zu sehen. War auch großer Fan. Mehr habe ich ja nicht zu sagen.
Ja, dann ging es weiter mit was machen die Leute heute so? Ja, Chris Harris macht eigentlich nichts mehr. Super schade. Beziehungsweise eine Sache hat der Mann noch gemacht. Und zwar Chris Harris hatte dieses Jahr zusammen mit James Storm bei World Classic Professional Big Time Wrestling.
Das ist ja das Match gegen die Good Brothers, ne?
Sie hatten ein Texas Deathmatch gegen die Good Brothers.
Habe ich gelesen, tatsächlich,
Oktober 2025.
Ja, wild.
Die
hatten 24, hatten die zusammen ein Match America's Most Wanted gegen Matt Riddle und Rob Van Dam. Was zur Hölle?
Ja, ja. Letztes Jahr hatten die doch auch ein Match gegen Ricky Morton und Tommy Rich irgendwo. Das war, glaube ich, sogar bei der gleichen Liga, wo auch das Good Brothers Match war.
Ja, bei der Liga, das hat Big Time Wrestling. Da gab es auch das Match gegen Matt Riddle und Rob Van Dam.
Ja, und Chris Harris ist so ein bisschen auch so ein, da ist er dann nach dem Split, die Split-Fehde fand ich übrigens noch richtig geil.
Oh,
von AEW, das Texas Deathmatch.
Ich wollte gerade sagen, das Texas Deathmatch, geil.
Ja, das war Shock Güzel. Aber dann ist daraus ja nichts mehr geworden. Dann hatte er diesen kurzen WWE-Singles-Run, also diesen wirklich kurzen. Ja, und das war es ja dann irgendwie, da war nichts mehr Relevantes. Der hatte dann nochmal eine Fehde, ich erinnere mich, da hat Matt Hardy bei TNA gegen James Storm gefehdet und da hatte er sich Chris Harris als Tech-Partner geholt vor The LOLs.
Apropos LOLs, möchtest du sagen, die da bei WWE Storm unter Vertrag steht?
Ja, ich wollte das aufbauen. Okay. Ja, Kid Cash ist 56, wrestelt ab und zu. Ja,
Kid Cash hatte letztes Jahr tatsächlich noch ein Match gegen Janela. Ich weiß nicht mehr wo, aber das hatte ich gesehen.
Dallas ist Lance Archer und ist halt bei AEW und bei New Japan. Ist super. Und James Storm ist unter Vertrag bei JCW. Nein, nicht bei Jersey, sondern bei den Juggernauts.
Ja.
Und Alter. Jetzt dort Vince Russo, der ja jetzt Booker ist.
Boah, das ist alles so furchtbar.
Der Booker ist und jetzt natürlich auch direkt aktiv in den TV-Shows zu sehen ist. Und ich habe jetzt nur einen Ausschnitt, ein Foto gesehen. Vince Russo, in Vince Russos Büro hängt ein Schild, da steht Bar drauf. James Storm geht rein und sagt, wo ist die Bar? Russo sagt, sehe ich aus, als ob wir hier eine Bar, das ist mein Büro. Naja, hier hängt doch ein Schild, dass das die Bar ist. Das ist James Storm und Juggalo und Vince Russo im Jahr 2025.
Hart.
Die Kala-Liste von denen klingt doch irgendwas, womit man mich foltern könnte, ne? Also so. Also so. Too Tough Tony. Dick Vito. Hey DJ. Luigi Primo. Mach for the Clown. Mach, dass es aufhört, bitte.
Luigi Primo, hat man auch einen Safe Space für Homophobe und Faschos?
Das Schlimme ist, zwischendrin sind ja sogar gute Leute. Da sind ja sogar Leute, die ich sag, ja, Woody Mack ist immer noch ein ganz guter, Caleb Conley ist jetzt auch kein schlechter Wrestler oder so. Aber da sind halt wirklich Leute dabei, wo du denkst, ich meine, Ninja Mack steht da unter Vertrag, warum auch immer.
Caleb
Conley. Was ich gar nicht verstehe. Aber ja, ist schon wild.
Genau. Mike Tenay ist im Ring. Ruft Dusty Rhodes raus. Als ehemaligen dreifachen NWA World Champion. Hält eine Promo. Wirkte da schon ein bisschen wir tatsächlich?
Ja, das stimmt.
Ich fand es aber trotzdem noch ganz unterhaltsam. Muss ich
ja, sagen. Dusty Rhodes ist halt immer unterhaltsam. Ne? Dusty Rhodes, the American Dream, baby.
Son of a Plumber. Ah, nee.
Ja, genau. Nee. Doch, der ist der erste Son of a Plumber.
Habt ihr das gehört, wo letztens Seth Rollins gesagt hat, wie Dusty Rhodes ihm den Spitznamen gegeben hat, wo er ihn auch imitiert hat? Das fand ich auch sehr witzig.
Nee. Ja.
Das habe ich nicht gehört.
Auch nicht.
Er war irgendwo im Interview bei irgendwem, ich weiß nicht mehr wo.
Genau, dann kommt Jeff Jarrett raus, frontet Dusty. Ey, du alter Mann, geh weg, ich bin Champion, verpiss dich. Und Jeff Jarrett hatte zu dem Zeitpunkt den Titel gerade mal 4 Tage, weil er ihn bei TNA Nummer 100 in einem Match gegen AJ Styles, Chris Harris, Raven und Ron Killings, aka Atroof, gewonnen hat. Und wisst ihr, was für ein Match das war?
Was denn?
King of the Mountain, Leute.
Natürlich war es King of the Mountain.
Es war das erste King of the Mountain. Ich liebe King of the Mountain.
Ja, das ist schon
so cool. Das Match zu dem Christian Michael Jakobi bei ACJ mal gesagt hat, das habe ich nicht verstanden.
Aber gut, ich liebe ja auch den Thunderdome von TNA.
Also das muss man ja auch mal sagen, also TNA hatte ja schon eine Menge sehr einzigartiger Match-Konzepte, das muss man ihnen ja lassen. Ne? Also
feiert, Leute.
Ja, einzigartig ist da ein guter Ausdruck, weil es war nicht immer einzigartig gut, ne? Das ist doch wieder diese.
Einzigartig.
Ja, das ist so wie.
Aber auch nicht viel.
Das war in der Zeit, wo ich dann auch geguckt habe, diese Impact Grand Championship, wo sie das am Anfang mit diesen Punktrichtern gemacht haben.
Ja.
Und dann haben sie es irgendwann komplett aufgeweicht und dann hat man es. Also generell so, also TNA, ne, ihr habt ja schon gesagt, X-Division, da gab es immer eine X-Division-Title, der hatte immer ein gewisses Standing. Und da gab es ja immer den Heavyweight-Title oder die Main-Championship. Aber was Secondary-Championships anging, haben die immer wieder neue Art und Weise gefunden, reinzuscheißen.
Wer weiß noch, kennt ihr noch TNA Global Championship?
Ja, kenne ich.
Natürlich.
Und mit dem komischen Legends-Title fangen wir gar nicht erst an.
Stimmt, das war ja der allererste, den hat ja Booker T damals eingeführt.
Ja.
Und dann haben sie ja, hat er ja mit Christian darum, also Christian Cage, wobei ich der Meinung bin, Christian war bei TNA immer cooler als bei der WWE, aber ist nur meine
war
Meinung.
Ja, auch.
Und dann hat er doch den Titel nicht gewonnen. Und dann haben sie ihn doch quasi, weil er zur WWE gegangen ist, haben sie ihn doch mit so einem Begräbnis verabschiedet. Dann die Main-Man-Mafia, dann Christian so in so einem Sarg dann halt.
Ja, sei froh, dass es nur ein sinnbildliches Begräbnis war. Ansonsten sind die Leute ja auch wirklich mal gerne richtig gestorben als TNA. Eine Grüße gehen raus an Ethan Page.
Stimmt.
Oder an Rosemary.
Ja. Oder Ellie the Bunny doch, glaube ich, auch, ne?
Oder alle tot.
Alle. Ja, wenn du für TNA gestorben bist, dann bist du halt wirklich gestorben, ne?
Also. Ja.
Ironischerweise ja, aber nicht Thomas halt und Hernandez, weil die waren ja nur live and die in die LAX, ne?
Das ist richtig.
Ja, vor allem der Legend-Title, er wurde ja später noch zum King of the Mountain-Title.
Ja, richtig. Genau, der hatte ja alles durch, das stimmt. Und
auf den King of the Mountain-Title oder auf der Position des King of the Mountain-Title folgte dann dieser Grand Championship?
Nee, der Grand Championship war was anderes.
Da wurde der komplett neu eingeführt.
Der wurde komplett neu eingeführt.
Ah, okay. Aber der wurde eingeführt, da gab es dann den King of the Mountain auf jeden Fall schon nicht mehr. Ich weiß nämlich, dass Bobby Lashley den King of the Mountain-Title in die Mülltonne geworfen hat.
Der erste Champion war Damien Sandow.
Genau. Weil Lashley hatte mal eine Zeit lang alle Titel bei TNA, inklusive des X-Division-Titles. Das schreit ja auch Lashley, der X-Division-Title.
Ja.
Und er hat dann diesen King of the Mountain Championship einfach in die Mülltonne geworfen.
Da gehört er wahrscheinlich auch hin.
Mhm. Oh. Ja. Nee, und Uiuiui. Boah, Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, die TNA hatte da schon tolle, viele tolle Sachen. Und, Jeff Jarrett, nochmal auf Jeff Jarrett zurückzukommen, war zu dem Zeitpunkt wieder 4 Tage Champion. Und, hat Jarrett noch Dusty gefragt, ey, hast du eigentlich Geldprobleme, warum bist du hier?
Das ist auch so lustig, wenn du daran denkst, dass Jeff Jarrett ja der Besitzer der Liga ist, einfach, ne, also.
Und wenn du das so überlegst, was es danach dann so in den Jahren für so Geschichten mit Jeff Jarrett gab, ist die Frage schon.
Ja, das stimmt.
Ich meine, das ist der Typ, der dann irgendwann bei AAA im besoffenen Zustand Menschen mit Tortillas abgeworfen hat, ne?
Ah, stimmt, ja. Gott, also TNA, die hatten schon eine Menge Kacke hatten die schon durch. Also das muss man ja auch mal sagen, ne?
Ja.
Dann ging American Dream of Jarrett los. Double J konnte das Blatt rumreißen. Ron Killings kam zu Hilfe. Jarrett hat Killings mit dem Gitarrenschlag abgewehrt. Und dann kam die restliche Freelife-Crew, BG James.
Stimmt.
Oh Gott, ja, stimmt.
Und Conan raus. Und James meinte, ey, wir drei gegen dich und irgendwen beim Pay-Per-View nächste Woche, go. Ja, fantastisch. Toll. Kann ich jetzt nicht mehr schlafen, nachdem ich es gesehen habe. Dann gab es ein Hype-Video für die X-Division. Genau, das hat man in der Show auch gemacht. Viele Videos zwischendurch gezeigt. Sehr gut.
Aber die Videos waren auch gerade für die damalige Zeit eigentlich gar nicht schlecht vom Produktionsstandard.
Ne, fand ich auch.
Muss man echt sagen.
Ja. Definitiv.
Ja, also man hat sich schon Mühe gegeben, auch diese X-Division halt als was Großes, Krasses, Geiles, Neues zu präsentieren, was es ja auch war. Ja. Also da hat man schon, schon viel investiert drin. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, ich auch.
Und dann als Backstage-Interviewer stand er da, Shane Douglas.
Gut.
Und The Franchise. Und sagte, ey, gleich Main Event, ich hab Bock, geil. Und dann kommt Vince Russo dazu.
Boah. Natürlich.
Und sagt, ey, Bro, damals hat er noch nicht gebrot. Aber sagt, Bro, ich hab einen vierten Wrestler fürs Match. Ihr werdet euch wundern, wer der vierte Wrestler ist, Leute. Let's go, Main Event Time. Ja, zu Vince Russo habe ich schon alles gesagt. ja. Dann wurde in den Ring geschaltet, in die Halle. Alle waren da. Und dann, also Michael Shane, Alex Kipper und Chris Sabin. Es ging um den Number One Contendership für den X-Division-Titel. Und dann kam die Nummer 4 raus. AJ Styles. Und geil. Und was ich krass fand, da haben sie am Kommentar erwähnt, AJ Styles ist zurückgewechselt in die X-Division. Das hat Mike Tinay gesagt, der ist zurückgewechselt. Er war Heavyweight und jetzt ist er wieder in der X-Division. Das Transferfenster wurde genutzt.
Genau.
Und ja, und das Match, also was Sebastian sagt damit, das war ein bisschen, auch was er andeutete mit, das war ein bisschen zu viel in der Zeit, muss ich auch sagen. 10 Minuten hätte dem Match gut getan. 6 Minuten waren deutlich zu wenig.
Sehe ich auch so.
Ja, das stimmt schon.
Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei manchen vielleicht auch der Nostalgiefaktor, weil dieses Match hat halt bei Cage-Fischl Werte von 7,27 und das sehe ich.
Ich habe dem
Match 6 Punkte gegeben und wenn du aus der 7,27 vielleicht eine 6,27 machen würdest, dann würde ich sagen, okay. Aber wenn ich gucke, dass ich der Einzige bin, der dem Match eine 6 gegeben hat und von 10 Wertungen hat das Match 4 7er und 5 8er Wertungen, das finde ich echt ein bisschen sehr hoch.
Ja,
ja, definitiv. Definitiv. Oh geil, ich hab gleich was für euch. Ja, ich fand's auch sehr hoch tatsächlich. Also die Wertung, es war okay, aber es war halt zu kurz. Also die wollten zu viel in dieser Zeit. Also ich fand's tatsächlich zu unübersichtlich.
Richtig, das war auch trotzdem noch für ein TV-Match, das war immer noch ein anständiges Match, ohne Frage. Aber deswegen fand ich auch den Opener besser, weil das hier wollte halt mehr sein als ein TV-Match. Ja,
auf 16:9 in HD hätte das funktioniert, 4 Jahre später.
Ja, und auch, wie du schon richtig sagst, in 10 Minuten vielleicht statt in etwas über 6.
Du, was sagst du denn?
Ich fand's auch, also ich würde auch zustimmen, ich fand's jetzt per se auch nicht schlecht, aber ja, stimmt schon, ne? Da war dann vielleicht doch ein bisschen mehr drin gewesen, mit ein bisschen mehr Zeit, wirkt halt wirklich so ein bisschen, ja, ne, wir haben jetzt nicht mehr genug Zeit, deswegen müssen wir das jetzt hier in 6 Minuten halt hier dann irgendwie nochmal rausballern. Ich fand's immer noch okay, also ich würde immer noch sagen, das zweitbeste Match der Show. Ja, ansonsten war's fein. War nochmal cool, so ein paar Leute zu sehen, auch so AJ Styles nochmal als noch nicht den Topstar zu sehen, sondern so noch als so Midcard. Der war zwar schon NWA Champion da zum Zeitpunkt, aber wie du schon sagst, er ist dann in die X-Division zurückgewechselt. Das war dann doch ganz cool. AJ Styles ist auch so der Wrestler, den ich so am meisten mit TNA verbinde. Also klar, der ist jetzt halt auch schon lange bei der WWE und er ist fast so lange bei der WWE, wie er bei TNA war. Aber für mich ist er immer TNA. Also das ist für mich der TNA-Wrestler so schlechthin.
Für mich auch. Mit allen Höhen und Tiefen. Grüße gehen raus an Katie Lynch.
Ich würde sagen, wenn es so eine Top 3 gäbe von Leuten, die ich mit TNA verbinde, da wäre auf 1, glaube ich, auf jeden Fall AJ Styles.
Ja.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wer auf jeden Fall mit auf dem Podium wäre, wäre der eben schon angesprochene Eric Young. Das ist für mich auch ein absoluter TNA-Wrestler. Kazarian wäre jemand, den man noch. Ihr habt ja schon James Storm angesprochen. Das ist jemand, der da auf jeden Fall. Auch ein Bobby Roode ist für mich Identitätsträger. Ne?
Ja, oder so.
Christopher Daniels natürlich. Ja, Daniels. Genau. Ja. Oder, und natürlich nicht zu vergessen,
Abyss.
Bei den Frauen natürlich Gay Kim und Awesome Kong.
Ja. Und Taylor White, ich hab sie.
Taylor White auch.
Ja. Die mochte ich auch sehr, das stimmt.
Genau, ja, Sable, wie sagt der, Styles hat das Ding gewonnen. Styles, ja, wir sprechen hier gerade am 21.12.2025. Nächstes Jahr um die Zeit hat er seine Karriere beendet.
Ja, stimmt.
Im Januar hat er 10 Jahre WWE voll und dann geht er nach Hause. Genau. Chris Sabin versauert mit Alex Shelley bei der WWE.
Fand ich auch mal wild, ihn ja mal ganz anders zu sehen, sondern nicht in so bunten, rockigen Outfits, sondern hier noch in schwarzer Unterhose, so der reine X-Division Wrestler. Aber man muss ja auch sagen, dass die Machine Guns, die kamen ja relativ spät und die haben dann in relativ kurzer Zeit, waren die halt sehr erfolgreich.
Die kamen 2011.
Genau.
Genau. Ja, Michael Shane ist schon seit 10 Jahren retired. Und Elix.
Wisst ihr, wo der Name Michael Shane eigentlich kommt?
Hab ich vorhin gelesen, meine ich, erzähl.
Ist der Neffe von Shawn Michaels.
Das wusste ich nicht.
Also tatsächlich legit.
Krass.
Doch, das haben sie auch gesagt im Kommentar, ne?
Ich glaube ja.
Stimmt, du hast recht. Da habe ich noch gedacht, wie, das ist der Neffe von Shawn Michaels.
Ja, also da hat halt nie jemand drüber geredet und Shawn Michaels redet da wahrscheinlich auch nicht gerne drüber oder vielleicht weiß das auch gar nicht mehr, aber. Ja, ich meine, nur weil man verwandt ist, muss man ja auch nicht vielleicht ein gutes Verhältnis haben, das kann ja auch sein, ne? Aber sie sind auf jeden Fall verwandt.
Witzig. Ja. Ja, Elix Skipper ist seit 2009 raus. Aber Jungs, ich hab da noch einen Schmankerl für euch.
Was kommt jetzt?
Wenn du es weißt, Sebastian, bitte die Klappe halten.
Okay.
Wir schreiben den 23. Februar 2003. Das war der 10. Geburtstag von Dida. Und das war der 10. Tag der All Japan Excite Series aus der Nippon Budokan. Und da gab es ein Match. Extreme Blade gegen Super Dragon.
Was zur Hölle?
Ja, der Super Dragon. Wisst ihr, wer Extreme Blade ist?
Nee.
Elix Skipper gegen Super Dragon 2003 in der Budokan. Geil.
Stark. Das ist ja geil, Alter. Also da muss ich gleich direkt nachsuchen auf YouTube.
Also Morbo, wenn du das hörst, liebe Grüße, das schreit nach Seven.
Ja, auf jeden Fall.
Das schreit wirklich nach Seven, ey.
Stark. Ja, auch was ich hier gerade bei Cage sehe, das wusste ich gar nicht. Das war die erste TNA-Show, die den sechsseitigen Ring hatte.
Ja, das wusste ich tatsächlich.
Und und dann, weil wir quasi in dieser Show auf den nächsten Pay-Per-View, also auf eine Woche später, schon vorbereitet worden sind, ganz kurz die Ergebnisse von der Woche drauf. Wir hatten dann ein NWA World Tag Team Title Match. America Most Wanted besiegen die New York Connection. Glenn Gilberti und Johnny Swinger.
Gott. Also Glenn Gilberti ist ja, das ist ja Disco Inferno, ne?
Ja, ja, der ganz schreckliche Meinungen hat mittlerweile.
Ja, und Johnny Swinger ist ganz schrecklich im Ring.
Ja.
Das ist richtig.
Und dann gab's Michael Shane gegen Chris Sabin. Four Corners Gut Check Match. Sonjay Dutt besiegt DJ Ray, 3000, David Young und Sharkboy. Dann gab es ein Six-Man Tag Team Match. Team Canada besiegt Heavy Metal, Hector Garza und Jerry Lynn. Dann gab es das erwähnte Aufeinandertreffen von der Free Life Crew und Jeff Jarrett. Aber er durfte quasi in einem Gauntlet gegen alle drei hintereinander ran. Erst gab es ein Strap-Match gegen Conan, was er gewann. Dann gab es ein Trailer-Park-Trash-Match gegen BJ James.
Natürlich.
Was er gewann. Und dann gab es ein Ghetto-Justice-Match gegen Ron Killings.
Natürlich, gegen wen auch sonst.
Was Ron Killings gewann. Von den Matchzeiten. 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 33.
Also war, aber er hat nicht den Titel gewonnen, das war dann Non-Title, oder?
War alles Non-Title, natürlich. Und dann gab es im Main Event AJ Styles besiegt Kazarian und wurde neuer X-Division Champion. Aber ja, das war TNA. Herrlich. Aber ja, das war unsere Zeitreise. Das war vor allem Weihnachten.
Jawohl.
Und wenn ihr das gehört habt, kommt auch in 1-2 Tagen drauf unsere Preview zu Wrestle Kingdom und alles, was in Japan passiert, nächstes Anfang des Jahres. Und dann bedanke ich mich bei Sebastian und Drew.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Du, sehr gerne. Wenn mit euch. Und dann bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.